willkommen zur Weihnachtsbibelstunde. Schön, dass Sie da sind.
Weihnachtsbibelstunde ist ein ganz komischer Begriff, den liest man sonst kaum noch. Weihnachtsbibelstunde, was ist denn auch das? Ganz schlicht, es geht um Weihnachten.
Wir singen weihnachtliche Lieder.
Sie werden beschenkt mit einem Impuls aus der Bibel, also Weihnachtsbibel.
Und es geht ungefähr eine Stunde.
Also, das ist Weihnachtsbibelstunde. Weihnachten, Bibel, Stunde. Und wir hoffen, es tut Ihnen richtig gut, dass Sie eine Stunde oder eine gute Stunde oder eine richtig gute Stunde hier bei uns sind und mit uns Weihnachten feiern.
Wir sind Ihre Weihnachtsbibelstundenbegleiterinnen und ich bin Melanie Hackenjoos, bin im dritten Ausbildungsjahr am Theologischen Seminar Bibelschule Aidling.
Und ich bin Schwester Dorothee Krupp und ich bin auch am Theologischen Seminar, aber auf der anderen Seite.
Und unsere Weihnachtsbibelstunde steht dieses Jahr unter einer Frage.
Vielleicht haben Sie es schon begriffen. Verstehst du mich? Verstehst du mich? Also, verstehst du mich? Verstehst du mich? Gecheckt, alles klar? Darum soll es heute Nachmittag gehen. Verstehst du mich?
Und Sie können gespannt sein.
Und jetzt dürfen Sie erstmal richtig entspannen. Also nicht nur gespannt sein, sondern jetzt dürfen Sie sich zurücklehnen, entspannen,
ankommen,
loslassen,
durchatmen,
einfach da sein, hier ankommen.
Und Gott ist auch da und er freut sich an Ihnen.
Ich weiß nicht, ob Sie heute Nachmittag dran denken, Gott freut sich an Ihnen. Gott ist da und er denkt nicht, oh, die schon wieder, sondern er freut sich. Er freut sich, dass Sie da sind. Er freut sich an Ihnen.
Und wenn ich daran denke, dass Gott sich an mir freut, dann kommt auch in mir Freude auf. Und ich kann Freude am besten durch Musik ausdrücken, also durch Klavierspielen oder durch Singen. Und dazu möchte ich Sie jetzt einladen, dass Sie mit uns gemeinsam das alte Adventslied singen, Freue dich Welt, dein König naht. Sie finden es unter der Nummer 134. Es ist die Nummer 136. Unsere Weihnachtsbibelstunde hat ja dieses Jahr ein ganz unweihnachtliches Thema. Eine Frage. Verstehst du mich?
Wann haben Sie das zum letzten Mal gedacht? Wann hatten Sie zuletzt das Gefühl, der andere checkt's einfach nicht, der versteht mich nicht, der begreift nicht, was ich meine, was ich fühle, was ich denke, was ich will. Der hat keine Ahnung. Tut mir leid. Der versteht's nicht.
Aber was hat jetzt diese Frage mit Weihnachten zu tun? Ahnen Sie es schon?
Zusammen mit dem ersten Bibelschuljahr haben wir ein Theaterstück entwickelt. Dazu sind auch extra zwei Schauspielerinnen aus München gekommen. Die haben das dann mit uns noch weiterentwickelt und dann mit den Schülerinnen einstudiert. Das war vorletzte Woche. Und jetzt werden die Bibelschülerinnen des ersten Jahres ein Theaterstück auf die Bühne bringen zum Thema Verstehst du mich?
Lassen Sie sich überraschen und freuen sich auf die heiteren, tiefsinnigen und überraschenden Einblicke auf dem Aidlinger Weihnachtsmarkt.
Und wir haben noch eine ganz kleine Bitte. Nach dem Stück bitte nicht klatschen. Dazu gibt es später dann noch Gelegenheit. Danke.
So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Das ist Weihnachten. Haben wir noch den Weihnachtsmann mit der Engelsbotschaft im Ohr? Euch ist heute der Heiland geboren. Und zu jeder vollen Stunde ein Krippenspiel. Oder klingen in uns eher die Stimmen der verschiedenen Menschen vom Weihnachtsmarkt nach? Mich hat noch nie jemand verstanden. Ich weiß gar nicht, was Liebe ist. Ich habe alles verloren. Ich fühle mich so ausgenützt. Kann Geld denn alles sein? Ich will, dass mein Papa wiederkommt. Und den jungen Mann, der angesichts aller Scherben sagen muss, das habe ich nicht gewollt. Worum geht es an Weihnachten? Um den Weihnachtsmann mit seiner aufgesetzten guten Laune? Um ein Kinderspiel? Um Geschenke unter dem Weihnachtsbaum? Oder um die manchmal so harte, unerbittliche Realität unseres Lebens, die sich gar nicht an die feierliche Feststimmung halten will? Schauen wir noch einmal genau hin. Die Engelsbotschaft an die Hirten ging ja noch weiter. Und das habt zum Zeichen. Ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und da können wir ein erstes entdecken, was Weihnachten auch mit unserer Wirklichkeit zu tun hat. Weihnachten und Windeln, das gehört zusammen. Windeln, Zeichen äußerster Schutzlosigkeit, Abhängigkeit und Hilfsbedürftigkeit. Am Anfang und Ende unseres Lebens ist das ein großes Thema. Aber auch jederzeit dazwischen kann durch Unfall oder Krankheit diese Abhängigkeit unser Leben bestimmen. Ob wir an Samuel Koch oder Nick Vujicic denken, der ohne Arme und Beine auf die Welt kam, oder an andere, über die nie ein Buch geschrieben wird und die genauso leiden. Gott schickt seinen Sohn in Windeln auf unsere Welt, damit er einmal jedem einzelnen Menschen sagen kann, ich weiß. Diese Windeln sprechen lauter als alle Worte. Ich weiß um deine Abhängigkeit von anderen. Warum und in welcher Hinsicht auch immer. Ich weiß um deine Schutzlosigkeit, dein Ausgeliefertsein. Ich weiß, wie sich das anfühlt. Und ich bin da. Ich bin bei dir, an deiner Seite. Ich bin wie du, ein kleiner Mensch. Ich weiß. In der Weihnachtsgeschichte erfahren wir auch ein zweites. Weihnachten und Wandern, das gehört zusammen. Ich meine jetzt nicht die Wanderungen zur Waldweihnacht, die alljährlich an vielen Orten stattfinden. Ich denke an dieses erste Weihnachten, an diese junge Familie, Josef mit Maria und Jesus im Mutterleib, kurz vor der Geburt. Und wir lesen da von der Volkszählung, die sie auf eine beschwerliche Wanderschaft geführt hatte, ohne Erleichterungen, ohne Erbarmen. Und dann im überfüllten Bethlehem, der Geburtsstadt Josefs, unterwegs von einem Haus zum anderen, ohne Erfolg, kein Platz, unerwünscht bei den Menschen. Sie mussten immer weiter. Schließlich fanden sie bei den Tieren noch ein Notlager für den Gottessohn. Und deren Futterkrippe wurde sein erstes Bett. Und hatte er nicht einen noch viel weiteren Weg bereits hinter sich? Im Brief des Paulus an die Philipper fällt ein Licht auf diesen Hintergrund. Er hatte den Himmel verlassen, seine Heimat beim Vater, diese Vollkommenheit an Harmonie und Liebe, an Wärme und Geborgenheit und kommt hinein in eine absolut ungeborgene Situation, freiwillig, um bei uns zu sein. All diese Wanderungen bedeuteten Verlust, Verlust der Heimat, des himmlischen Friedens. Er musste ja dann auch den Stall wieder verlassen und das Haus, in dem sie zur Miete wohnten. Er wurde gehasst von den Mächtigen der Welt und musste deshalb sein Land verlassen und ein Flüchtling werden, als ein Kind. Wie viele Traumata erträgt ein Mensch? Weihnachten sagt uns, Jesus weiß es. Er hat es alles erlitten. Er weiß um meinen, um deinen Schmerz und um den Schmerz all derer, an die wir denken. Er ist an der Seite der Leidenden, der Verlierenden, der Vertriebenen. Worum geht es an Weihnachten, hatten wir gefragt. Um die Krippe oder um die Katastrophen unseres Lebens? Die Wahrheit ist, es geht um beides. Weihnachten und Wahrheit, das gehört zusammen. Ich möchte das im Erleben einer 20-jährigen jungen Berlinerin erzählen. Sie war voller jugendlicher Power. Auf der Sonnenseite des Lebens, würden wir sagen. Im Aufbruch zu einer Ferienreise in die Schweiz. Geld? Kein Problem. Nette Begleitung? Kein Problem. Gute Wünsche eines liebevollen Vaters beim Abschied? Aber klar doch. Nütze es. Lerne sehen. Erlebe. Reife. Das waren seine Worte. Was würden wir heute sagen? Mach's gut und mach was draus. Ich hab dich lieb. Denn das wusste sie auch. Und dann in einem Hotel in München, auf der letzten Etappe vor der Rückkehr in die Heimat, ein Telegramm auf goldenem Tablett. Sie las die Worte, Vater plötzlich verstorben. Wie? Wessen Vater? Wie ein Blitz schlug es in ihr Bewusstsein. Mein Vater. Wie in Trance erlebte sie die Rückkehr, den Nachhauseweg, die Beerdigung, die ersten Tage. Und von unerklärlichem Frieden erfüllt erlebte sie den Anfang der vaterlosen Zeit. Das gibt es. Aber nach wenigen Wochen brach die nächste Katastrophe über ihr herein. Der elterliche Hof in der Mark Brandenburg brannte ab und kein Geld, um ihn wieder aufzubauen. Jetzt hieß es auf einmal nicht nur vaterlos, sondern auch heimatlos. Und was sollte jetzt aus ihr werden? Was sollte die Zukunft für sie noch bringen? Und da ballte sie die Fäuste gegen Gott. Sollte das Liebe sein? Die sah anders aus. Er zertrat sie, so kam es ihr vor. In ihrem Herzen wurde es sehr dunkel. Bis sie in Berlin Menschen fand, die einfach da waren, in ihrer Wut und ihrem Schmerz. Die mit ihr das Unfassbare aushielten und für sie beteten zu dem, der allein trösten kann wie kein anderer. Und langsam, ganz langsam, öffnete sich ihr Herz aus der Verkapselung und ließ sich mitnehmen nach Weihnachten, zum Trost auch ihrer zerbrochenen Welt. Sie lernte, ihm zu geben, was sie hatte, und zu nehmen, was nur er hatte. Sie brachte das, was in ihrem Leben wahr geworden war, an Trauer, Trotz und Tränen, mit dem zusammen, der mit ihr weinte und ihr sagte, ich weiß. Von dem es heißt, und ich werde abwischen, alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und er sagt, siehe, ich mache alles neu. Wie geschah das in ihrem Leben? Die Jesusleute, wie sie sie nannte, nahmen sie mit in die Krankenhausbaracken im Berliner Stadtteil Moabit, wo Hunderte von Kranken lagen, 30 oft in einen Raum zusammengepfercht. Und was sah sie dort? Dort lagen unter anderem Männer, die vom Krieg zurückgekommen waren, ohne Arme, ohne Beine, mit zerbrochenem Herzen, mit verlorener Unschuld, verlorener Heimat, ohne Hoffnung, ohne Zukunft. Sie sang ihnen Jesuslieder und verteilte Sträußchen. Und da schenkten sie ihr das Vertrauen und begannen zu erzählen. Und auf einmal klang es in ihrem Herzen und sprach aus ihren Augen, ihrem Händedruck und immer wieder auch ganz leise aus ihrem Mund: Ich weiß. Und auf einmal sah sie auch ihr eigenes Leben, wie in einem anderen Spiegel. Er weiß. Nicht nur sie hatte einiges davon erlebt. Hatte nicht auch der Gott, gegen den sie die Fäuste geballt hatte, selbst alles durchlitten? War er nicht immer an ihrer Seite gewesen? Immer klarer konnte sie das sehen. Und immer getroster konnte sie werden. Er weiß. Seine Liebe war nicht nur dort zu suchen, wo alles glatt ging und man ohne Sorge war. Seine Liebe zeigt sich gerade dort, wo wir in Schuld und Leid, in Trauer und Tränen seine Stimme hören, wie er durch sein ganzes Erdenleben sagt: Ich weiß. Und so lesen wir im Hebräerbrief: Deshalb musste er in allem seinen Brüdern gleich werden, damit er vor Gott unser barmherziger und treuer hoher Priester werden konnte, um durch sein Opfer die Menschen von ihrer Schuld zu befreien. Denn da er selbst gelitten und Versuchungen erfahren hat, kann er denen helfen, die in Versuchungen geraten und die angesichts von Scherben sagen müssen: Das habe ich nicht gewollt. Krippe und Kreuz sagen uns: Er versteht. In welchen Spiegel sehen wir, wenn wir unser Leben ansehen? In den Spiegel der Gottlosigkeit und damit letztlich der Hoffnungslosigkeit, wenn die Dinge zerbrechen? Oder in den Spiegel dessen, der gesagt hat: Ich bin die Wahrheit und das Leben? Ich glaube, heute gibt es in diesem Saal nur einen Spiegel, der die Wahrheit sagt. Und der ist hier am Kreuz, an der Krippe. Die Esther ist gekommen und schaut mal für uns hinein.
Was siehst du?
Mich.
Genau. Und jetzt darfst du mal lesen, was drumherum steht.
Gottes Liebe gilt dir.
Vielen Dank. Gottes Liebe gilt dir. Allein Jesus, der Sohn Gottes, kann sein Versprechen halten, wenn er uns in unser Spiegelbild hinein sagt: Meine Liebe gilt dir. Sie ist da, wo du bist, so wie du dich heute siehst, mitten in deinen Schmerzen, in deinen Freuden, was immer dich bestimmt, es gilt bei jedem Blick in den Spiegel. Der Weihnachtsmann war dicht an der Wahrheit dran. Zu jeder vollen Stunde ist er da. Und das ist kein Spiel. Das Kind in der Krippe, die Windeln und der weite Weg vom Himmel auf die Erde sagen die Wahrheit. Er ist für uns da und versteht uns wie kein anderer. Zu jeder vollen Stunde und in allen Minuten dazwischen. Das ist Weihnachten. Und wenn wir wollen, dass auch für uns Weihnachten wird, dann sind wir eingeladen, es ihm zu sagen. Wir brauchen uns nicht zu fürchten, denn vor kleinen Kindern mit Windeln muss man sich nicht fürchten. So kommt Gott zu uns. Ich lade Sie ein, mit Worten dieser jungen Frau von damals, Hedwig von Redern, mit Gott ins Gespräch zu kommen und über das zu reden, was in ihrem Leben wahr ist. Und das können wir dann auch nach Weihnachten tun, zu jeder vollen Stunde und in allen Minuten dazwischen. Er ist da. Wir beten. Herr, darin ruhe ich, dass du es alles weißt, wie es um mich steht, was mich bedrückt und was mir oft das Herz zerreißt. Vor dir kann nichts verborgen sein und soll's auch nicht, Herr Jesus Christ. Ich danke dir, dass ich es weiß, dass du die ewige Liebe bist. Du weißt, dass ich nichts, gar nichts kann. Du weißt, wie Satan mich bedroht. Ich aber weiß, er ist besiegt durch dich, mein Heiland und mein Gott. Ich weiß, des Hirten Stimme sagt es leise tröstend mir ins Ohr. Und dies, ich weiß, zieht meinen Blick aus Sturm und Wellenwut empor. Er, der um all mein Elend weiß, der weiß auch Rat, tritt in den Riss. Dass nichts vor ihm unmöglich ist, das weiß ich auch und bin's gewiss. Amen.
Wenn Sie dieses Gebet zu Ihrem ganz persönlichen Weihnachtsgebet machen wollen, dann können Sie das am Ausgang mitnehmen und beten.
Er endlich auf die Erde gekommen, der Versteher, der Auskenner in meinem Leben, Jesus.
Das ist Grund zur Freude. Auch dann, wenn uns das Lachen vergangen ist und uns vielleicht eher nach Heulen zumute ist. Jesus ist da, der Versteher, der immer wieder sagt, ich weiß. Und nicht nur zu jeder vollen Stunde.
Das nächste Lied kann uns beim Freuen und Feiern helfen. Wir singen O du Fröhliche, das ist die Nummer 160.
Weihnachtsbibelstunde. Es ging um Weihnachten, ein Impuls aus der Bibel und es ging ungefähr eine Stunde. Jetzt ist gleich vorbei. Jetzt bricht die nächste Stunde an und das Tolle ist, die Freude geht auch mit in die nächste Stunde und in die übernächste Stunde und dann in die überübernächste Stunde. Es kann weitergehen. Das Leben mit dem Versteher, mit dem Herzenskenner. Und vielleicht haben Sie den Spruch schon mal gehört, dieser Jesus ist immer nur ein Gebet weit entfernt. Und so können wir es weiterleben. Es ist nicht vorbei, auch wenn die Weihnachtsbibelstunde jetzt gleich zu Ende geht.
Und Jesus empfiehlt uns, dass wir uns in der Gemeinschaft mit anderen Christen ermutigen lassen. Und wir können dafür folgende Angebote machen. Zuerst mal ein Exklusivangebot für alle 16- bis 27-jährigen Mädels und Frauen.
Es gibt eine Silvesterfreizeit mit dem Herzenskenner und Herzensversteher, netten Mitarbeiterinnen und einer schönen Silvesterzeit. Einladungen liegen draußen. Gestern war Anmeldeschluss, man kann sich aber noch anmelden. Also wenn jemand denkt, oh, ich wäre gern dabei, schnell anmelden und mit von der Party sein.
Ganz herzlich laden wir Sie auch ein zu unserem Freundestreffen am 6. Januar in Stuttgart in der Liederhalle. Das Thema wird dieses Jahr sein, bis Jesus wiederkommt. Und während den Veranstaltungen gibt es auch ein Kinder- und Teenie-Programm.
Die erste Bibelstunde im Jahr 2013 ist am 13. Januar mit Kurt Schneck. Das ist der Direktor von der Fackelträger-Bibelschule Schloss Klaus in Österreich. Der kommt, feiert mit uns die Bibelstunde im neuen Jahr und er bleibt dann auch noch. Er wird in der Bibelschule unterrichten, Römerbrief, Epheserbrief. Draußen liegen Einladungen, Gasthörer und Gasthörerinnen sind herzlich willkommen. Lassen Sie sich das nicht entgehen. Im Januar, kurz Bibelschule für jedermann.
Ja, und die Bibelstudiengruppe der Eitlinger Schwestern, auch genannt Mittwochskreis, die treffen sich 2013 zum ersten Mal am 9. Januar, einem Mittwoch natürlich, im Sonnenberg-Mutterhaus. Und jeder ist herzlich willkommen.
Und wenn jemand von Ihnen sagt, ich würde ja gern mit diesem Jesus in Kontakt sein, aber ich weiß gar nicht wirklich, wie das geht, der kann jetzt entweder danach noch irgendjemand ansprechen und fragen, weißt du, wie es geht? Oder Sie nehmen draußen am Ausgang unsere Bibellesezeitschrift mit, die nennt sich Zeit mit Gott. Da gibt es ein Probeexemplar, decken Sie sich ein, da stehen ein paar Empfehlungen drin, wie man das machen kann. Und wenn Sie schon Abonnent sind, können Sie das nächste Heft für Quartal 1 im Jahr 2013 einfach kaufen.
Ja, vor dem Theater haben wir Ihnen ja verboten zu klatschen. Vielleicht kam Ihnen das Spanisch vor, aber vielleicht verstehen Sie es jetzt auch besser.
Wir wollten einfach diesen heiligen Moment am Ende nicht zerstören. Als der Engel von da oben, also alle, die hier unten saßen, haben das gar nicht mitgekriegt, da oben stand ein Engel. Und er hat gesungen, ich weiß, er weiß, ich weiß, er weiß. Und diesen Moment wollten wir nicht zerstören. Deshalb haben wir es Ihnen verboten. Jetzt verstehen Sie es vielleicht. Wenn Sie mögen, können Sie jetzt für alle Mitwirkenden einen dicken Applaus geben. Ich plaudere mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Also es war wirklich Knochenarbeit. Als die zwei Schauspielerinnen aus München da waren, also das waren professionelle Schauspielerinnen, die nehmen einen richtig ran. Und nach dem zweiten Tag hat eine Schülerin gedacht, die sollen ihren Scheiß alleine machen. So, also am dritten Tag war es aber so, dass sie gesagt haben, wow, das bringt ja richtig was, wenn man sich anstrengt und plötzlich merkt man, man hat einen Erfolg, da passiert was, dann waren sie doch versöhnt und am Ende waren wir alle glücklich und wir waren richtig im Flow und hätten weiterspielen können, weitermachen können. Also es war eine ganz irre Zeit. Ja, ich kann nur sagen, es war super, danke.
Gott ist da, auch wenn wir jetzt in die neue Woche gehen mit allen Dingen, die so anstehen. Und er will uns Hoffnung geben und uns segnen. Und das wollen wir in dem nächsten Lied singen, In der Nacht von Bethlehem, die Nummer 146.
will jetzt dein ganzes Leben segnen. Gott lässt uns nie ohne Segen gehen. Und Segen bedeutet, er ist für uns da, er geht mit, er wendet sich uns zu, verständnisvoll, und er sorgt dafür, dass unser Leben Bedeutung hat für andere. Er will uns wohltun.
Deshalb wollen wir jetzt gemeinsam um den Segen Gottes bitten.
Und wenn Sie mögen und können, laden wir Sie ein, dazu aufzustehen. Gott Vater, du hast uns gewollt und wunderbar gemacht. Bitte segne uns mit dem kindlichen Vertrauen, dass du dich um uns kümmerst und wir nicht zu kurz kommen.
Gott Jesus Christus, du bist Mensch geworden, einer von uns. Bitte segne uns mit der Gewissheit, dass du uns verstehst und wirklich weißt, was wir brauchen. Segne uns mit dem Glauben, dass wir von dir unendlich geliebt sind.
Gott, Heiliger Geist, du bist bereit, uns an Jesus und seinen Vater zu erinnern. Bitte tröste uns und ermutige uns, wenn wir nicht mehr glauben können und uns der Mut verloren geht. Dreieiniger Gott, segne uns und behüte uns. Lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Amen.
Ja, und jetzt wünschen wir Ihnen,
dass, wenn sich mal wieder die Frage bei Ihnen einstellt, verstorsch mich, verstehst du mich?
Sie daran denken, er versteht mich, er weiß.
Seit Weihnachten gilt das. Und jetzt sagen wir Tschüss.
Auf Wiedersehen und fröhliche und behütete Weihnachtstage.